Daniel Fiene, du hast dir natürlich auch speziell alles angeguckt, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen was anderes erzählen als Daniel Buß.
Ja, auf jeden Fall. Es gab ja über 500 Veranstaltungen und an diesen 3 Tagen. Und ich habe mir mal 3 ganz konkrete Tools zum Beispiel angeschaut und vielleicht mitgebracht. Denn am Mittwoch, da haben 3 Journalistinnen ein Projekt auf der Republika und Mediacon gestartet, das vor allem für Journalisten spannend ist, die bei ihren Recherchen bisher so auf sich selbst angewiesen sind, aber in Zukunft mit anderen zusammenarbeiten möchten, um mehr aus einem Thema herauszuholen. Das ist die Webseite hostwriter.org. Das ist die Adresse und zu den Gründerinnen gehört Tamara Antoni, die für die Tagesschau im Berliner Hauptstadtstudio unterwegs ist und sie hat das Projekt vorgestellt.
Um 10.22 Uhr sind wir online gegangen und haben jetzt gerade nochmal gecheckt und es sind schon 69 Anmeldungen. Also wir hatten irgendwie gedacht, wenn wir nach einem Monat 100 Anmeldungen haben, sind wir glücklich und jetzt haben wir irgendwie nach ein paar Stunden 69, also sind wir sehr, sehr glücklich. Also es ist eine Plattform, damit sich Journalisten untereinander vernetzen können und zwar über die Ländergrenzen hinweg. Und das heißt, man kann leichter recherchieren, mit Journalisten zusammenarbeiten und dann bessere Geschichten zusammenschreiben.
Der erste Eindruck ist wirklich sehr gut. Unter www.hostwriter.org können sich Journalisten kostenlos anmelden. Es wird auch überprüft, ob sie wirklich Journalisten sind. Ja, und Journalisten, die ihre Darstellungsform aufpeppen möchten und eine Multimedia-Reportage so in diesem Snowfall-Stil anbieten möchten, so wie das ja die New York Times vorgemacht hat, die können jetzt auf einen teuren Programmierer verzichten, denn ab sofort gibt es das Tool Pageflow kostenlos. Der WDR hat diesen Baukasten für Multimedia-Reportagen als Open-Source-Projekt ins Netz gestellt. Das ist in dieser Form neu, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender das macht und Stefan Domke von WDR.de erklärt die Idee hinter Pageflow.
Mitentwickelt haben wir es ja aus reinem Egoismus. Wir wollten, dass der WDR endlich ein cooles, wiederverwendbares Reportagetool bekommt. Und als wir dann festgestellt haben, das, was am Ende bei rausgekommen ist, Jahreswechsel ungefähr, war ja das Gerüst fertig und die erste Reportage online, entwickelte sich halt die Idee, dass wir gedacht haben, das ist so genial und es ist bezahlt und der ganze Aufwand ist getan. Wir schlagen dem Chef vor, dass man das frei verfügbar macht. Und wir wussten, dass unser Chef für solche Ideen zu haben ist. Wir wussten aber auch, dass längst nicht alle guten Ideen, die auch der Chef gut findet, dann nachher durchsetzbar sind im Haus. Und deshalb hat es mich selber gewundert, dass es funktioniert hat.
Ja, und Journalisten, Verlage oder Sender können jetzt Pageflow nutzen und einfacher Multimedia-Reportagen ins Netz stellen.
Und inhaltlich, was gab es da?
Also da ist mir besonders aufgefallen, was ich noch mitgebracht habe, ist eine interessante Diskussion, nämlich die Webseite heftig.co. Vielleicht kennt der eine oder andere das schon aus seinem Facebook-Feed. Das ist ein Buzzfeed-Klon deutscher. Da sind so ganz komische Überschriften, die dann viel stärker die Runde machen in sozialen Netzwerken als journalistische Inhalte. Aktuelles Beispiel ist, wenn ich traurig bin, schaue ich mir dieses Video an und muss lächeln. Es funktioniert immer. Sie selbst. Da klicken ja alle drauf. Und das Phänomen hat Jens Schröder von 10.000 Flies erklärt und er glaubt nicht daran, dass diese Masche eine Eintagsfliege ist, auch wenn die meisten Leser natürlich beim Lesen solcher Artikel immer enttäuscht sind. Er sagt, das ist eine neue Herausforderung für den Journalismus.
Naja, letztlich ist es ja sowieso, wenn man darüber nachdenkt, auch gerade als Journalist, der irgendwie die Branche so ein bisschen begleitet, ist das Internet ja von vornherein immer schon ein Medium gewesen, was dem Journalismus auch durchaus schadet, ja. Weil es ja nicht nur Nachteile hat, wenn man früher als Zeitungsjournalist ganz einfach auch gar nicht wusste, wie viele Leute die eigenen Artikel lesen. Und heute kann man quasi in Echtzeit oder in Pseudo-Echtzeit sehen, wie viele Leute sich für welchen Artikel interessieren. Und dann ist natürlich in Chefredaktionen und Geschäftsführungen der Drang groß, eben nur noch die Themen zu beackern, die Klicks bringen. Und die wichtigen Themen, die eben ein bisschen sperrig sind und nicht das große Publikum erreichen, die dann einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Und dieser Trend kann natürlich dann durchaus auch, wenn man dann irgendwie noch übergeigte Headlines dazu stellt, das Ganze noch negativer machen, klar.
Ansonsten fand ich spannend, dass die einstige Bloggerkonferenz Republika jetzt versucht, sich so als Gesellschaftskonferenz zu präsentieren. Ich habe deswegen mal am letzten Nachmittag unter den Teilnehmern gefragt, was sie mit nach Hause nehmen, außer leere Akkus. Und das war in der Tat nicht nur Nerd- und Geek-Zeug.
Es gibt super viele tolle Ideen, aber viele machen sich manche Gedanken nicht über die Finanzierung, über die Wirtschaftlichkeit.
Ich habe gelernt, wie man schöne Bilder malt. Man malt mit, was man hört und probiert das schön zu machen.
Besonders anregend fand ich eine Session, in der über YouTube gesprochen wurde, weil das eine Welt war, die ich noch nicht kenne.
Ich habe ein Sweetup mitgemacht. Das war toll. Da kriegt man lauter tolle Süßigkeiten vorgestellt und kann die dann probieren.
Bei der Republika lernt man total toll, wie unterhaltsam Vorträge auch mal sein können. Felix Schwenzel ist echt eine coole Sau, weil der gerade die ganze Überwachungsdebatte so wahnsinnig unterhaltsam nochmal zusammengefasst hat, dass man einfach nur hachen könnte. Wir müssen das tun, damit Sascha Lobo wieder witziger wird.
Am besten gefallen hat mir Ed Jornell, und zwar sexuelle Revolution im Internet. Ich fand es einfach mega geil, wie sie witzig und charmant die Worte Muschi und Fotze in einen Vortrag mit reinbringen konnte.
Daniel, F. Das ist ja unerhört, was da auf der Republika gewesen ist. Das ist bestimmt auf der Media Convention nicht zu hören gewesen, was wir da eben gerade gehört haben.
Ich habe den Vortrag leider verpasst. Ich war nebenan beim Cocktail-Tasting.
Aber vielleicht auch nochmal, weil die Media Convention fiel doch ein bisschen runter jetzt. Sollte man die wieder trennen? Vielleicht so ein Resümee von euch beiden, Daniel Fiene und Daniel Buß?
Naja, also das größte Problem, glaube ich, ist, dass die Republika immer weiter und weiter gewachsen ist, was schön für diese Veranstaltung ist. Aber es war, ich glaube, zum ersten Mal tatsächlich, so im vergangenen Jahr habe ich das noch nicht beobachtet, dass echt Menschen vor den Türen standen, nicht mehr reinkamen und dann frustriert weggegangen sind, weil einige Dinge überfüllt waren. Und ist ja klar, wenn man auf demselben Gelände, der Station, diesem ehemaligen Bahnhof, Postbahnhof hier in Berlin, eine zweite Veranstaltung dran bauen möchte, die aber in denselben Räumen Platz finden muss, dass dann irgendjemand leidet. Also ich glaube, dass sozusagen dieses Angebot, das immer größer und größer geworden ist, dass wenn man das beides zusammenführen möchte, was ja eigentlich eine sehr witzige und intelligente Idee ist, einen klassischen Medienkongress und einen Netzkongress, Netzkulturkongress, von denen man ja immer sagt, die würden sonst ja immer getrennte Welten fahren, die jetzt mal zusammenzuführen, dann muss man auch das Programm stärker zusammenführen.
Das ist auch schon ganz optisch, also dass das Programm auch als einheitliches ausgespielt wird, dass ich nicht erst auf zwei unterschiedlichen Webseiten mich informieren muss, wo denn jetzt was stattfindet.
Das soll für dieses Jahr genügen. Gucken wir mal, was die Veranstalter aus den Erkenntnissen, nicht nur von euch, die werden sicherlich auch selber sowas wie eine Manöverkritik intern gemacht haben, was dann daraus wird. Vielen Dank, Daniel Buß und Daniel Fiene.